gestern Abend schon da gewesen sind, haben die Weihnachtsgeschichte dargestellt, schon gesehen. Ich bin nicht dabei gewesen, aber ich habe es schildern lassen. Und eine kleine Frage vorweg. Hat mich bis jetzt jemand nicht verstanden in meinem Dialekt? Dann würde ich nämlich standardsprachig weiterfahren. Halten Sie die Hand hoch, wenn Sie es jetzt besser verstehen, Hochdeutsch. Dann ist gut, dann rede ich so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Es ist ja schon ein bisschen Mundart gewesen, Anni. Merci. Wir haben gerade gesungen, er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Er kommt den Sündern zu Trost und wahrem Heil. Schafft, dass bei Gottes Kindern verbleib ihr Erb und Teil. Es ist mir also ganz bewusst, ich rede zu Kind von Gott. Ich rede nicht zu Leuten, die jetzt irgendwie eine Predigt konsumieren oder einfach interessiert sind an guten Gedanken. Ich rede nicht zu Schülern, ich rede nicht zu Wählern, zu Kind von Gott. Wir sind angesprochen als Kind von Gott und das Evangelium von heute steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 35 und folgende. Jesus ist gekommen auf die Welt, hat uns zu Kind von Gott gemacht und er ist da. Wie ist er da? Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren geängstet und zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen der 12 Apostel sind diese. Zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner. Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus. Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sagte, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht und predigt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Soweit der Text. Er ist recht bekannt. Und damit wir die grosse Bewegung sehen von Gott, wo Jesus sagt, die Ernte ist gross, aber es sind wenig Arbeiter. Sagt er damit, ich bin auf die Welt gekommen, nicht das erste Mal wegen der Not der Menschen, sondern wegen der Not von Gott. Die Ernte gehört Gott. Das Erntefeld, der Wein, der Rebberg und all die Bilder, die sie in der Bibel hat dafür, sie zeigen uns, die Ernte gehört Gott. Jesus kommt auf die Welt, um die Not von Gott heilen, recht machen wieder, in Ordnung zu bringen, damit es stimmt für Gott. Dass er unsere Not muss wenden dafür, das wissen wir auch. Und von das ist ja das Evangelium. Aber dass wir merken, Gott will seine Kinder bei sich haben, das verstehen wir doch alle. Das ist das, wo Jesus kommt, zum wieder in Ordnung zu bringen. Wo Gott die Welt geschaffen hat, da hat er sie nicht für uns Menschen geschaffen, da hat er sie für sich geschaffen. Wo Gott uns geschaffen hat in seinem Ebenbild, das hat er doch nicht gemacht, damit wir da Zweibeiner mit aufrechtem Gang durch die Welt stolzieren. Das hat er gemacht für sich. Übrigens, als er Adam und Eva vor die Türe gestellt hat, nach dem Sündenfall, das hat er nicht einfach ein Exempel statuieren an Adam und Eva oder sie bestrafen. Das macht er für sich, wegen seiner Ehre. Und jetzt kommt Jesus und stellt die Ehre von Gott wieder her. Also. Und er erwählt dafür ein Paar. Da werden gerade ein Paar mit Namen genannt, die 12. Ich wüsste, der berühmteste ist vermutlich der Simon Petrus gsi. Der Name, wo Jesus zu einem Wortspiel verleitet hat, der hat ja dann eigentlich gesagt, Petrus, das heisst Fels, und auf dem Fels will ich meine Kirche bauen, sagt er über den Petrus. Er heisst nicht Petrus, weil er einen besonders festen Charakter hat oder besonders standhaft wäre oder fehlerlos. Der Simon Petrus wird zum Fels, weil er die Auferstehung von Jesus gesehen hat. Alle anderen auch, die 12, die beruft er für diesen Dienst. Und der Kreis ist nicht deckungsgleich mit dem Kreis der Jünger. Im Kreis der Jünger haben Männer und Frauen dazugehört. Das ist eine unbestimmte, offene Zahl. Aber die 12 stehen für etwas, wie die 12 Stämme von Israel. Die hat es zur Zeit von Jesus nicht mehr gegeben. Es hat einfach noch das Nord- und das Südreich gegeben. Aber es war immer klar gewesen für das Volk, die 12 Stämme, die werden einig wieder gesammelt. Und so vollendet sich das, was Gott berufen hat. Also, die 12, die du verstehst gesehen haben, sind Keimzellen der christlichen Kirche. Sie sind kein exklusiver Kreis. Jesus hat nicht irgendwie den bestmöglichen Trupp da zusammengestellt, wie wir es dann da beim Gideon können lesen, sondern die 12 sind ein Spiegel für uns gemeint. Das sind zwei nebeneinander, zum Beispiel der Matthäus und der Simon der Zelot. Die haben es heute überhaupt nicht auf der gleichen Bühne. Der Matthäus war ein Zöllner, der hat mit den Römern kollaboriert. Und der Simon der Zelot, das ist ein Guerilla, ein militanter Nationalist gewesen, hat die Römer bekämpft. Also die haben wirklich alles heu auf der anderen Bühne, aber die sind in Jesus versöhnt. Da sind sie beieinander und ihre Herkunft ist nicht wichtig, weil ihre Zukunft, die ist bei Jesus. Dass wir auch nicht das Gefühl haben, dass es irgendeine harmonische Sache war. Die 12 haben eine schlechte Presse gehabt. Also schon im Neuen Testament, die haben sie auch verdient. Wir besinnen uns an die Szene im Garten Gethsemane, wo Jesus abgeführt wird. Niemand von den Jüngern krümmt den Finger, um dem Freund zu helfen. Außer der Petrus, der war ein bisschen impulsiv, der nimmt irgendwie so ein Schwert, haut da einem von diesen Dienern das Ohr ab. Und die Sache hätte können böse enden, wenn Jesus dem Knecht nicht das Ohr geheilt hätte und nachher an Petrus etwas sagt und zu seinen Jüngern, was so ziemlich zentral ist für seine Botschaft, nämlich, er sagt, wenn du, wer meint, er brauche ein Schwert zum Leben, der wird sein Leben verlieren durchs Schwert. Aber der Simon hat es nicht begriffen, die 12 haben es nicht begriffen und gemeint, Sider hat es auch nicht begriffen. Weil wenn man mit Leuten redet über die Kirche, dann kommt doch sicher früher oder später der Einwand, mit den Kreuzzeugen oder dass die Kirche einen Haufen Krieg geführt hat. Und das stimmt. Und ich vermute sogar bis heute, weil der Ukraine-Krieg, ich habe kürzlich da jemanden gehört, der probiert sich zu überlegen, warum greift der Putin die Ukraine an? Und da stellt die Vermutung auf, und sie hat etwas für sich, dass das doch nebendurch ein Krieg ist gegen Andersgläubige, gegen Ungläubige. Nicht, weil die Ukraine einfach für den Westen steht, der nicht mehr glaubt oder nicht so glaubt wie jetzt die russisch-orthodoxen Kirchen, sondern weil er wie meint, das ist ein schlechter Einfluss für den Glauben vom russischen Volk. Das Volk verliere quasi da die religiöse Grundlage. Ich sage nicht, der Putin ist irgendwie religiös, aber der Patriarch, der Kirill, der hat so eine Überzeugung und darum ist etwas von dem Krieg gegen eine Ideologie, gegen einen anderen Glauben, auch in diesem Ukraine-Konflikt. Aber auf jeden Fall, wir wissen, Kirche hat Menschen verfolgt, hat Scheiterhaufen aufgerichtet, Menschen verbrannt. Bei uns in der Gegend waren es Täufer. Das können wir nicht wegwischen. Wir wissen auch, Kirche hat Vermögen gesammelt und sich Prunk geleistet, hat wunderbare Kathedralen gebaut. Zur Ehre von Gott, hat sie gesagt, aber meistens war es doch zur eigenen Ehre. Vieles, was passiert ist im Namen von dem Jesus Christus, ist nicht zur Ehre von Gott passiert. Und ich glaube eben, gerade wenn Kirche gemeint hat, sie müsse Macht haben für ihre Mission, dann hat sie das Schwert in die Hand genommen, Macht erkämpft, hat Menschen in die Hand bekommen, hat die Menschen gezwungen mitzumachen und mitzudenken, so wie sie, hat ihnen nicht die Freiheit gelassen. Kirche hat immer wieder probiert, Einfluss zu haben, Reichtum, sie sagt einem dann Ressourcen für ihren Dienst, aber es war doch einfach Macht gewesen. Und sie hat Gewissenszwang ausgeübt und Menschen indoktriniert. Das ist das Wesen der Kirche bis heute. Sie trägt den Namen von Jesus Christus, aber sie verleugnet ihn. Sie läuft nicht durch die Zeit und schaut Menschen an und dann jammert sie, wie Jesus es gejammert hat. Unter den 12 wird auch noch der Judas genannt. Er, der das letzte Mal in dem Garten Gethsemane noch zärtlich berührt hat mit dem Kuss, den er ihn damit verraten hat. Aber der Judas steht für die Anfechtung von uns als Gemeinde, dass wir von innen her können zerfallen. Die Kirche ist nicht nur unter Druck von außen, sondern auch angefochten von innen. Der Judas ist immer auch im Ganzen drin. Wir können ihn nicht isolieren und ausscheiden wie ein Infektionsherd. Er ist der Mensch, wo auch ich mich an mich drin gesehen. Ihr wisst, wo Jesus den Jünger sagt, einer von euch wird mich verraten. Jeder fragt, oh Herr, bin ich's? Und der Judas war ein gläubiger Mensch, ein überzeugter Mensch, ein zielstrebiger Mensch. Aber irgendeinmal hat er gemeint, es gäbe Ansprüche, die wichtiger sind als der Heiland von Gott. Und jetzt müssen wir etwas in Gang bringen. Also, die 12 als ein Spiegel von der Gemeinde. Das grosse Bild aber ist Jesus, der da ist, der anschaut und es dreht sich im das Herz im Leib um, es jammert ihn bis in die Eingeweide, heisst es so griechisch, weil er sieht, das sind Menschen, die zerschlagen, zerstreut sind, eigentlich heisst es genau übersetzt geschunden und so ein bisschen weggeworfen, ein bisschen nebendus, so ein bisschen in eine Sackgasse gelandet, wo nicht mehr weiterkommen selber. Und jetzt heilt er. Er sendet seine Jünger aus, dass sie in seinem Namen heilen. Das ist jetzt ihr Dienst. In der Nähe von Jesus, mit seinem Wort unterwegs, das Heil für Menschen. Sie sind gerufen worden und sie haben etwas gesehen. Das ist wie wenn ein Regenbogen aufgeht und man hört auf zu machen, was man macht, und schaut den Regenbogen an. So aus dem Staunen raus, aus dem gerufen werden, aus dem etwas ganz anderes gesehen, als was man sonst sieht, sind jetzt die Jünger gepackt und sie sehen auch Menschen, die die frohe Botschaft brauchen. Geschundene, Niedergeworfene. Und Jesus gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und das heißt, er geht nicht zu den Heiden und den Samariter, Samaritaner gehen zu den verlorenen Schafen vom Haus von Israel. Ihr wisst, bei der zweiten Aussendung, am Schluss vom Matthäus-Evangelium, wo sie sollen, geht hin in alle Welt, sagt er nicht, ihr könnt jetzt Krankheiten heilen und presten. Dort sagt er, lehret sie. Wenn es zu den Griechen geht, die muss man lehren. Wenn es zu den gläubigen Juden geht, denen, die das Gefühl haben, sie sägen doch das Volk von Gott, die muss man heilen. Die muss man gesund machen. Dann muss man zeigen, dass das Leben anders sein könnte. Jetzt weiss ich nicht mehr, wo wir heute stehen. Wir sind beides. Wir sind Griechen und wir sind Juden im Sinn von denen, die eine Botschaft brauchen, die uns ganz macht wieder. Wir haben ja auch Dämonen eine Art, wo wir loswerden müssen. Auch wir leiden an einem Aussatz, quasi, wo wir davon gereinigt werden müssen. Wir kennen das, ich hatte auch mal so eine Zeit, da habe ich irgendwo unter einer Art Angstneurose gelitten. Das ist wie ein Dämon, da lebt man unter dem Eindruck von einem Unheil, das sich über einem zusammenbraut. Und der eingebildete Eindruck hat manches von dem kaputt gemacht, wo hätte die schönsten Tage in meinem Leben sein oder sollen sein. Aber in diesen Monaten bin ich immer wieder so aufgeweckt worden aus diesen Ruinen. Man könnte sagen, vom Tod auferweckt, vom Tod vom Geist, vom Tod vom Herz, vom Tod vom Gemüt, durch die Kraft von unserem Herrn Jesus Christus, der heilt. Weil ich gemerkt habe, er ruft, er ist da. Und was gibt es Schöneres, als die Botschaft zu vernehmen, dass der lebendige Gott, den ich nicht fassen kann, gekommen ist, mein Bruder geworden ist, in unsere Mitte gekommen, damit wir ihn kennen können. Und zwar nicht mit ein paar gescheiten Gedanken, sondern mit unserem Herz. Und wir können ihn gern haben. Und wir müssen nicht irgendwo hingehen, um ihm die Hand zu geben. Er ist gekommen. Er ist zu uns gekommen. Nicht zu denen, die es weit gebracht haben im Leben. Ich meine nicht nur materiell, sondern auch geistlich. Und geistig. Er ist nicht zu den Spitzen gekommen von unserer Gesellschaft, zu den Helden in den Religionen, zu den Helden im Glaubensleben, wo alle voll Bewunderung zu ihnen raufschauen. Er ist viel tiefer gekommen. Er ist ganz runtergekommen zu denen, die zerbrochen sind, die leiden, die es an den Nerven zehrt, dass sie keine stille Minute mehr haben, weil sie eben geängstet und zerschlagen sind, verzagt am Ende von ihrem Latein. Zu denen, die unter ihrer Schuld seufzen, weil sie nicht mehr aus- und nicht mehr einwissen, die plagt werden von Zweifel, für die, die angehaucht sind von Angst, Angst vor Schuld, vor dem Tod, er ist zu ihnen gekommen. Ganz runter. Und wie nach der Geschichte, da wird ja das dargestellt. wie Jesus auf die Welt kommt, in einem Stall, in einer Krippe. Und wenn wir wissen, wie es bei uns auch war, die Stall in diesen alten Häusern, das war immer der tiefste Raum in einem Haus. Zunderst hat man Tiere gehabt und die Wärme von diesen Tieren hat dann ein bisschen den Rest vom Haus auch gewärmt. Aber der Stall war immer zunderst. Und so kommt Jesus auf die Welt. Und wenn das Licht von Weihnacht aufgeht, dann ist es nicht wie bei einem Sonnenaufgang, dass da zuerst Berggipfel besund werden, sondern dann fällt das Licht zuerst einmal ganz tief ab in die, die im finsteren Tal sind. Und das ist das, was uns heilt. Und wir, die geheilt sind und heilig gebraucht haben und immer wieder heilig brauchen, wir werden jetzt geschickt, für andere ein Heil zu sein. Ich erinnere mich da an einen Vater, der, sagen wir ihm Kurt, der hat an etwas Ähnlichem gelitten, in so einer Schwermut, einer Depression. Auf jeden Fall eine speziell dunkle Zeit. Eins von seinen Kindern war krank gewesen, und in seiner Sorge um das Kind war er fast gleich krank gewesen wie das Kind. Sorgen können einem krank machen. Und der Kurt ist gerade zuhause und da läutet das Telefon und ein Hans ist am Draht. Und der Hans ist ein Kollege, also ein Bekannter von Kurt. Sie sind früher zusammen in der IG gewesen, aber das ist lang, lang her. Und sie haben sich ein bisschen aus den Augen verloren, auch weil der Kurt ins Bernbier gezügelt ist und der Hans im Norden von Deutschland, bei Bielefeld, gewohnt hat. Und der Kurt hat gedacht, der Hans rief von zu Hause aus an und hat gefragt, so, wie geht es da bei euch im Norden? Und der Hans sagt, nein, er sei nicht im Norden, er sei im Grauholz. Aber er hat gehört, wie es dem Kurt geht, wie es mit seiner Tochter ist. Und er hat gedacht, vielleicht kann die Familie einen Freund brauchen für ein, zwei Tage. Ein Freund mehr, der bei ihnen ist. Aber er hat gewusst, wenn er ihm jetzt aus Bielefeld angerufen hat, hat der Kurt sicher alles probiert, ihn von dieser Dummheit abzuhalten, hier in die Schweiz zu kommen. Und darum hat er gesagt, ja, habe ich also die Dummheit unter die Räder genommen, bin 800 Kilometer gefahren und jetzt bin ich in 20 Minuten bei dir. Ob du rum bist, habe ich wollen wissen, darum rufe ich an. Der Hans und der Kurt haben zwei Tage verbracht zusammen, ein bisschen gelaufen, grilliert, Bier getrunken, am Tisch gegessen. Der Kurt hat dem Hans den Neuenburger See gezeigt und Bern. Und das war dann auch schon gewesen. Zwei Tage. Und der Kurt, als mir das erzählt hat, sagt, es hätte er nie mehr vergessen, dass der extra 800 Kilometer einen Tag lang Auto gefahren ist, um bei ihm zu sein. Ich glaube, auch der Hans hat es nie vergessen. Sie haben nicht viel erzählt von früheren IG-Zeiten und so. Sie haben überhaupt nicht viel von Jesus Christus erzählt. Aber der Kurt hat mir gesagt, Christus war da gewesen. In der Luft. Mit dem Rauch vom Grill oder mit dem Luft am Neuenburger See, wie auch immer. Es war da gewesen im Licht, wo sich in diesen Tannenwäldern gebrochen hat, wo sie dadurch spaziert sind. Er hat das Gefühl gehabt, sie hätten den Saum von Christus berührt und seien beide geheilt worden. Kleines Geschichtli, aber wir sind auch ausgeschickt. Geht hin und heilet alle Krankheiten und alle Gebrechen. Das ist nicht ein Befehl. Das ist ein Gerufen sein, seien Christen füreinander. Wie Petrus und Thomas, wie Martha und Hanna, in der Überzeugung, wir sind bei Jesus. Wir sind Chille. Chille kommt von Kirche. Kirche stammt vom Wort Kyriake im Griechischen und Kyriake kommt von Kyrios, der Herr. Also Kyriake heisst die, wo am Herr gehören. Wir gehören dem Herr, weil er uns sieht, weil sie ihn jammert, weil er für uns stirbt, und du verstanden ist und da ist. Gönnt einander, geh helfen, vergeben einander, wie Christus euch vergeben hat. Seid gnädig zueinander, wie Christus gnädig war mit euch. Menschen, die am Telefon sagen, was, im grauen Holz bist, um Gottes Willen, du spinnst. Und Hanni hat es uns ja gerade vorgelesen, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Um Gottes Willen geht es, um Gottes Willen. Wir müssen ein bisschen Spinner sein, ein bisschen töricht sein, ein bisschen unklug gegenüber der Klugheit der Welt. So wie der Hans aus Bielefeld, der im Grauholz ist, aber es könnte ja im Oberdorf sein oder im Unterdorf oder in der Rütti oben, wie auch immer. Durch den Willen von Gott berufen einander, zu zeigen, wir gehören Christus. Was gibt es Schöneres als die Botschaft, dass Christus da ist? Dass es nicht um unseren Willen geht, sondern um seinen. Nicht um unser Bedürfnis, sondern dass er das Bedürfnis hat, Menschen ganz zu machen, zu heilen, zu führen in die Schar von denen, die zu Gott gehören. Was kann es Schöneres geben als die Wahrheit, dass wir nicht allein sind, dass wir nicht allein müssen unser Problem lösen, sondern dass wir jemanden haben, der sagt, ich sehe dich, ich liebe dich, du darfst mir alles sagen und alles bringen, was dich belastet. Ich habe deine Angst erlitten, ich habe deinen Tod erlitten, ich habe deine Sünde erlitten. All das, was an uns ein bisschen gottlos ist, wo will selber gross sein, wo es will selber machen, wo auch ohne Gott will durchs Leben kommen, das ist, was die Bibel mit dem Wort Sünde bezeichnet. Es ist nicht einfach ein paar leichtere oder schwerere, böse Fehler, die wir haben oder die wir im Leben begegnet. Die Sünde ist eine Macht, die unseren Willen und unsere Kraft und auch die seelische Kraft beherrscht. Wir können nicht, wir wollen nicht. Wir wollen nicht, wir können nicht, weil wir eben von dieser Sünde, wie es der Paulus sagt, geritten sind. Wir sind doch trotzdem verantwortlich für das, was unter dem Einfluss von dieser Sünde geschieht, was auch wir tun. Wir werden schuldig. Das ist auch das, was uns immer wieder so ein bisschen leid tut. Das ist die Wirklichkeit von uns Menschen. Wir stehen alle gleich vor Gott. Niemand ist schuldlos. Allzumal sind wir Sünder. Aber in das Problem, in dieser Wust, da nützt es nichts, wenn jetzt einfach ein Prophet kommt und sagt, du weißt, was gut ist. Gib dir Mühe, mach es besser. Nein, es hilft nur der, der kommt und Brüder wird von diesen Sündern und mit seinem Leben für uns zahlt. Komm zu mir, ich nehme dir deine Last ab, sagt Jesus. Und wegen ihm vergibt es Gott. Und wegen ihm reißt Gott es raus aus dem Morast von Sünde und Schuld. Die Gemeinde ist auch Teil und lebt in dieser Welt, wo die Sünde stärker ist als der gute Wille vom Mensch. Und auch wir als Kirche sind manchmal reich und machtsüchtig und verfolgen die, die nicht so denken wie wir. Es gibt auch, wir wissen, es gibt eine dienende, eine leidende, eine bekennende Kirche. Es hat immer wieder in den letzten 2000 Jahren den Versuch gegeben, das auseinanderzunehmen und zu sagen, nein, jetzt machen wir eine neue Kirche, die nur dient und nur bekannt und rein ist. Aber das geht nicht. Aber was wir immer wieder einander zusprechen und sagen, mach dir bewusst, zu welcher Kirche du möchtest gehören. Wir können uns entscheiden, einen Weg zu gehen vom Dienen, der auch ein Weg ist vom Leiden, ein Weg vom Bekennen, ein Weg vom stillen Dasein für Gott und für andere. Chile. Mit Chilesynoden, mit Chilen, die man gebaut hat, mit Baptisten und Reformierten und Katholiken, mit Liturgien, mit schönen Kleidern, mit Flyer und Fernsehprediger. Das ist alles erst später gekommen. Klar, das ist alles aus diesen 12 geworden. Und aus der Gemeinde, wo Gott sich gesammelt hat, und er ist in den 2000 Jahren seither am Werk gewesen. Trotzdem, manchmal hätte ich das Gefühl, wie wäre es, wenn all das wieder weg wäre und es nur einfach Menschen gäbe, die Christus kennen und die, die ihn noch nicht kennen. Und man kommt zusammen und feiert und sagt, du, der Herr ist da. Weisst du noch, er ist gekommen. Das müssen wir einander wieder mal sagen. Komm, wir feiern Weihnachten. Komm, wir feiern Advent. Wir leben auf ihn zu. Mit Haut und Haar, mit Leib und Seele gehören wir dem Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der für uns auferstanden ist, der da ist. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Amen. Ich möchte noch beten. Ich glaube, ich mache das noch vor Lied. Herr, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, dass wir dich hören und du uns rufst in den Dienst von denen, die erlöst sind. Du hast uns nicht gerufen, hochmütig zu werden und stolz auf uns, andere, dass wir auf andere herabschauen. Nein, du hast uns gerufen zur Liebe, zum Dienst, zur Hingabe. Und wie leicht ist es doch, Herr, wenn wir dich vor Augen haben und wissen, dass du bin ich bist, in unser Leben auch geborgen ist, in deiner Hand, und es nichts passiert, wo nicht du lässt geschehen. Ja, Vater, wir wollen zu deiner Ehre da sein und zu unserem Heil auf dieser Welt. Gib uns neue Kraft und neue Freude für diesen Dienst, deinen Dienst. Gib uns Mut, dass wir unseren Weg gehen im Vertrauen auf dich und das anpacken, was in unserer Macht liegt, was du von uns willst. Wir danken dir, Herr. Du bist geduldig, du hast Verbarmen. Aus dem leben wir. Wir wollen auch ein bisschen weitergeben, Herr. Wir haben es gratis bekommen. Wir wollen es auch gratis weitergeben. Amen.